Na, du Newcomerin?
Selber Newcomerin. Boah, immer noch große Freude bei uns beiden, oder? Das war so toll, dieser Moment, wo die die Karte aus dem Umschlag hatte, was von Oscar irgendwie. Und der Winner ist zwei Seiten.
Ganz der Podcast schön. Zwei Seiten. Ja, also jetzt ist es schon eine Woche her, aber beim letzten Mal wussten wir es ja noch nicht. Deswegen jetzt an dieser Stelle auch hier nochmal danke an alle, die abgestimmt haben. Wir haben den goldenen Blogger im Sack.
Das ist ein komischer Name, oder? Aber es ist egal.
Ja, meine Oma hat auch gefragt, hä, ihr bloggt doch gar nicht. Aber es ist halt so ein Online-Award. Und jetzt sind wir angefixt. Wir möchten euch nochmal darum bitten, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt für uns für den Deutschen Podcastpreis, weil das ist der nächste Step, dann geht das noch, ich glaube, bis zum 20. Mai. Und den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Einfach nur draufklicken. Es ist nichts mit E-Mail-Adresse eingeben. Also nur ein Klick, voten, abschicken und dann verhelft ihr uns vielleicht zu unserem nächsten.
Und das wäre ganz toll, wenn ihr das nochmal schafft, gemeinsam mit uns. Und aller guten Dinge sind zwei. Das ist doch, oder jetzt?
Zwei Seiten, apropos.
Ja. Ach, guck mal, deswegen muss es auch klappen.
Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Mona Amesian
und Christine Westermann.
Ich bin sehr gespannt auf diese Folge, weil wir haben uns das Thema Scham ausgesucht. Also ich habe ja leichten Sprachfehler. S-C-H-A-M, nicht Scham.
Scham wäre auch mal lustig.
Scham wäre auch schön. Ja,
aber heute ist es Scham.
Scham, und das ist eigentlich das Gegenteil von Scham, glaube ich, oder?
Ja, vielleicht. Und ich glaube, ich war dabei in dieser Woche, als du dich ein bisschen geschämt hast in einem Moment.
Ich habe mich bei dem goldenen Blogger geschämt. Also da waren hinterher, standen alle Leute zusammen, haben Biere und Weine getrunken. Und dann kam jemand auf mich zu, der vorher auf der Bühne war und nominiert war. Und dann habe ich gesagt, übrigens ganz herzlichen Glückwunsch zum goldenen Blogger. Und du hast gesagt, er habe gar nicht
gewonnen. Ja, wir sind dann weitergegangen. Ich glaube, er hat gesagt, hey, Glückwunsch euch. Und wir so, danke. Und du so, ja, dir auch. Und der arme Typ stand da so betröppelt. Und dann gingen wir weiter. Ich sagte, Christine, ich glaube, der hat gar nicht gewonnen.
Ich könnte immer noch schwören, er hat gewonnen.
Also er hat ganz sicher nicht gewonnen.
Hast du nachgeguckt?
Er hat nicht gewonnen.
Boah, mir hat das hinterher so leid. Hinterher habe ich ihn nochmal gesehen und habe noch irgendwas gestammelt. Tut mir leid, dass ich zum Preis gratuliert habe, den sie gar nicht gewonnen haben.
Ja, das fand ich super. Und als wir dann da weggegangen sind, genau, hast du gesagt, oh Gott, jetzt habe ich es noch schlimmer gemacht. Aber war das ein Charmoment für dich? Ist das ein gutes Beispiel?
Ja, das habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben als Beispiel für die kleine Scham. Mhm. Ne? Und es gibt die kleine und die große Scham. Aber bei der kleinen bleibe ich trotzdem hängen. Also wann immer ich jetzt an den goldenen Blogger denke, werde ich an diesen Typ. Nein, ich denke natürlich an uns beide, wie wir da auf der Bühne standen. Aber Scham ist ein interessantes Thema, finde ich.
Aber ist es für dich gleichzusetzen mit mir ist was peinlich? Weil oft wird ja Peinlichkeit und Scham so als Synonym verwendet. Und ich habe mich gefragt, wo ich da den Unterschied ziehe und ob es da einen gibt. Wie würdest du das kategorisieren?
Ich finde, peinlich geht relativ schnell vorbei. Und Scham setzt sich so ein bisschen unter die Haut, würde ich fast so dramatisch sagen. Und es gibt ja nicht nur die Scham, die man selbst empfindet, weil das ist mir so aufgefallen, wenn man so drüber nachdenkt, sondern wenn du dich für jemand anderen schämst.
Oh, Fremdscham.
Oder? Oh. Also jetzt nicht nur für die Leute, die du nicht kennst, die im Fernsehen irgendwas veranstalten, wo du denkst, das möchte ich mir gar nicht jetzt angucken, aber auch vielleicht für Menschen in deiner Umgebung oder so, wo du so denkst, es wäre vielleicht besser, wenn er oder sie nicht im Fußballstadion sich in den Zähnen poolen würde oder sowas.
Ja,
also so unbewusst. Ne?
Fremdscham finde ich auch ein ganz schwieriges Gefühl, weil man so am liebsten im Boden versinken möchte, was finde ich übrigens ein schönes Bild ist, im Boden versinken wollen, weil es ist wirklich so ein hol mich hier raus für jemand anderen. Und ich hatte letztens eine Situation, ich versuche sehr zu abstrahieren, da habe ich auf professioneller Ebene einen Menschen getroffen, der, und das ist zum ersten Mal, dass ich das bei einem erwachsenen Menschen erlebt habe, der sich in die Hose gemacht hat. So, also es war ein älterer Herr, der wahrscheinlich inkontinent war oder es war einfach ein Malheur in dem Moment und es war ganz schwierig für mich, damit umzugehen, weil ich fand es gar nicht schlimm in dem Moment. Das, ne, so, aber mir tat es so in der Seele weh und ich habe seine Scham gespürt innerlich in mir drin und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es war dann natürlich so, ja, beim Händewaschen ist mir da was drauf und so. Und dann habe ich gesagt, ja, so, die Waschbecken hier sind auch wirklich sehr klein. So, und, ne? Aber wir alle wussten, das ist das nicht. Und das sind so Momente, wo man auch irgendwie nicht so richtig lernt, wie geht man mit so einer Fremdscham um.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, so wie du es gemacht hast, ist es sehr gut. Wenn man sich selbst schämt, also dann finde ich es immer, wenn man den Mut dann noch dazu hat, es anzusprechen. Also dem Typ zu sagen, das ist ja eine lächerliche Scham, wenn man sagt, herzlichen Glückwunsch, er hat gar nichts gewonnen. Aber wenn man merkt, das, da ist was schiefgelaufen, wenn man sofort sagt, oh, tut mir leid, da ist irgendwas jetzt nicht gut gewesen, es tut mir leid, wenn ich sie gekränkt habe oder so.
So ein bisschen, ne? Den Wind aus den Segeln nehmen.
Sofort nehmen, ja.
Übrigens zum Thema Fremdscham, es fällt mir gerade ein, dass ich habe irgendwann letztens mal so, bin ich auf so einen Artikel gekommen, diese Wörter sind jünger als man denkt. Und da fällt es mir jetzt gerade ein, Fremdscham stand da mit drauf. Und ich glaube, Fremdscham steht erst im Duden seit 2009 oder 2010 oder so. Also es ist noch ein recht junges Wort, was mich total gewundert hat.
Das habe ich auch nicht gewusst, aber es ist interessant.
Ja, voll.
Das ist spannend.
Ja, aber so, also so dieses Thema sich selbst schämen, weil du hast gerade von der kleinen Scham gesprochen. Dann muss es ja für dich auch die große Scham geben. Wie ist da der Unterschied für dich? Und dann, was denkst du da?
Ich habe dran gedacht, als wir über das Thema Geheimnis gesprochen haben. Und wir haben ja uns gegenseitig unsere schlimmsten, tiefsten Geheimnisse nicht verraten.
Nur mit Zahlen, wenn man sagt, welche Zahl von 1 bis 10
hat. Bei dir war es 8 oder 7?
Ja, eine 7 oder sowas. Und bei dir war es eine 9.
Ja, genau. Und wenn ich da jetzt dran denke, dann schäme ich mich, dass ich das habe, was ein Geheimnis ist. Und das ist so, das weißt nur du. Und du denkst aber, alle anderen könnten vielleicht durch diesen ganz dünnen Vorhang gucken und vielleicht sehen, was da ist. Das ist so.
Das passt, glaube ich, ganz gut zu der offiziellen Definition, weil ich dann nachgeguckt habe mit Peinlichkeit und Scham, was der Unterschied ist. Und du hast es eigentlich gerade schon ganz gut so aus dem Gefühl raus definiert. Peinlichkeit entspringt nämlich einem Fehltritt innerhalb gesellschaftlicher Umgangsform und tritt meist überraschend auf und klingt dann auch schnell wieder ab. Und Scham setzt eine Kluft zwischen deinen eigenen Ansprüchen und der Realität voraus. Also bei Scham entsteht laut Definition schneller so ein Gefühl von, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und das ist bei Peinlichkeit eher so flüchtiger.
Ja.
Und das, finde ich, kann man total gut nachfühlen, wenn man an so kleine oder große Schammomente denkt, dass man so das Gefühl hat, auch so im Nachhinein, wenn man nochmal dran denkt, dann schüttelt es einen so.
Ich glaube, dass wir beide möglicherweise, wie soll ich sagen, besonders betroffen ist so ein blödes Wort, aber dass wir besonders damit zu tun haben, weil wir in der Öffentlichkeit stehen. Das heißt, jeden Fehler, den du machst, den machst du auch gleich mal öffentlich. Und manchmal gibt es ja Fehler, für die du dich einfach schämst. Mhm. Und ich saß mal, als ich im Literarischen Quartett war, beim Quiz Champion als Experte in der Abteilung Literatur.
Warum hast du sowas Schlimmes denn gemacht?
Ja, das hab, ich
das
hab
ist
ungefähr,
ja das Letzte, was ich tun würde.
Ich habe ungefähr 3 Jahre abgesagt und dann waren die haben so freundlich immer wieder angefragt und so.
Also du wärst dann die Expertin für alle Literaturfragen? OMG.
Da steht ja auch, wie schreibt man Tzatziki oder irgend sowas. Ja,
aber allein sowas.
Ja, und ich sage ja, ich habe das nicht gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja komm, wer war gewinnt oder irgend so ein Quatsch, den man sich dann so, den man sich so sagt. Und ich bin richtig abgeschmiert. Also es gab eine Frage, es war auch noch im Fontane-Jahr, da war die Frage, wie endet, zu welchem Drama gehört dieser letzte Satz?
Oh Gott.
Es ist ein weites Feld, Luise. Und dann hast du ja 3 Möglichkeiten. Und ich habe, weiß ich nicht, Kabale und Liebe von Schiller genommen, es war bei Effi Briest, Fontane.
Aber findest du, sowas muss man wissen?
Also Experte für Zeitgeschehen war Uli Wickert und ich versemmel das Ding und Uli Wickert,
so schlimm.
Und Uli Wickert sagt halblaut, aber laut genug, sowas weiß man doch. Und dann sitzt du da und dann wäre ich am liebsten, also mir war nicht zum Heulen zumute, aber mir war, ich habe mich geschämt.
Ja,
das ist
das
es.
Kann ich mir so
und das
vorstellen.
War mir kein Stück peinlich, sondern ich habe mich einfach geschämt. Und da habe ich mich meines mangelnden Literaturwissens geschämt und habe gedacht, warum bist du da hingegangen?
Ja, aber deswegen frage ich gerade, muss man sowas wissen? Weil, also wo fängt Allgemeinwissen an, wo hört das auf? Das ist ja eh eine ganz spannende Frage. Du hast wahrscheinlich ein ganz anderes Wissen im Bereich Bücher und Literatur als Herr Wickert oder wer auch immer, ne? Aber ich kann das so verstehen. Ich denke bei so Unwissenheit immer, und das ist wirklich, das wird mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten, an mein Assessment Center fürs Volontariat beim WDR. Also da muss man wenn man in die engere Auswahl kommt, wird man so einen Tag dahin eingeladen und dann muss man einen Wissenstest machen, dann muss man Nachrichten schreiben, um zu zeigen, ob man da irgendwie schon ein Gefühl für hat. Und dann gibt es das ist der Kern von dem Ganzen, gibt es noch eine Diskussionsrunde und dann sitzt man vor einer Jury aus lauter WDR-Chefinnen und Chefs, also so die großen Köpfe des WDR aus allen Abteilungen, 8 Leute und du in der Mitte zwischen in so einem U. Und die dürfen dich einfach alles fragen. Und das sind dann so Fragen, wann warst du zuletzt so richtig glücklich? Oder so, um zu gucken, wie du reagierst. Und dann fragte irgendwann jemand, ich habe ihn noch genau vor Augen, was ist denn der höchste Berg in NRW?
Ach du Heiland.
Und in meinem Kopf war alles leer.
Das ist der Kahle Asten.
Genau, und ich wollte sagen Kahle Asten.
Ja.
Und aus meinem Mund kommt Zugspitze. Ich habe Kahle Asten mit Zugspitze verwechselt und sitze vor diesen 8 Leuten und sage Zugspitze. Und dann war ich so, es tut mir total leid, ich meine einen anderen Berg, er fällt mir gerade nicht ein und ich weiß, es ist nicht die Zugspitze. Und dann war der nächste, okay, vergessen wir den Berg, was sind denn die 5 Regierungsbezirke in NRW?
Ach du Heiland. Ach.
Und ich war halt so ja. 21, ich wusste noch nicht mal, ob es Regierungsbezirke gibt. Ich so, was ist das? Keine Ahnung. Deswegen, ich kann dir sagen, der höchste Berg in NRW ist der Langenberg im Sauerland, 834 Meter hoch.
Haben Sie dir das gesagt?
Die Regierungsbezirke sind Münster, Köln, Detmold, Arnsberg und Düsseldorf.
Super.
Weil war so schlimm für mich und ich bin daraus gegangen, ich kriege das nicht. Ich glaube, das einzig Gute, was ich dann gemacht habe, ich bin am Ende aufgestanden und habe gesagt, was ist denn der höchste Berg in NRW? Und dann wusste es keiner aus der Runde.
Das ist super.
Und da hatte ich, glaube ich, das war, glaube ich, gut, weil das mich auch nochmal so ein bisschen gepusht hat. Aber ich habe danach richtig geweint. Ich fand das ganz, ganz schlimm.
Ich
habe mich wahnsinnig geschämt.
Ich habe so ein ähnliches Schamerlebnis 50 Jahre später jetzt gehabt. Die Deutsche Journalistenschule, auf der ich war, feiert 75 Jahre und die machen ein großes Fest. Und sie haben mich, da habe ich mich im Nachhinein auch geschämt, sie haben mich angefragt für die Moderation und ich habe abgesagt, weil ich in Urlaub bin und da bin ich sehr, sehr froh, weil da kommt der Bundeskanzler und den hätte ich interviewen müssen. Ich wäre gestorben. Ja.
Mhm.
Meine Therapeutin sagt, ich hätte sie dahin geprügelt. Also so hat sie es nicht gesagt.
Weil tolle Therapeutin,
weil
sehr pädagogisch wertvoll.
Weil sie sagt, das machen sie, das kriegen sie hin. So. Und dann haben die so ein Jubiläumsheft gemacht und da war der so ähnlich, wie du es auch sagst, es gibt einen Wissenstest und es gibt einen Bildertest. Du musst auf Bildern erkennen, wer es ist und warum die gerade in dem Moment fotografiert
hat. Katastrophe.
So, und da war das abgedruckt und dann konnte man entweder das nochmal frei beantworten oder man konnte sich die Antworten angucken. Und dann habe ich es versucht. Vergiss es.
Mhm.
Und da habe ich von den 10 Fragen habe ich 7 komplett versemmelt. Und dann kommt so eine Scham im Nachhinein auf, dass du denkst, wieso hast du bestanden? Die hätten dich doch gar nicht nehmen dürfen mit sowas, ja.
Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele, die gerade zuhören, sich damit identifizieren können. Und mir persönlich tut es total gut, auch von anderen zu hören, dass sie solche Momente auch haben. Und ich glaube, außer so Überfliegermenschen haben die alle, weil man einfach nicht in allen Bereichen alles können kann und wissen kann. Was mich beim Thema Scham auch noch sehr beschäftigt, ist so das Thema Körper. Ich finde, Körperlichkeit, Sexualität, das sind so Sachen, die gerade, glaube ich, auch für Frauen viel mit Scham verbunden sind. Alleine, wenn man mal so überlegt, was da so zwischen unseren Beinen ist. Schamlippen, Schambein,
ja,
Schamhügel,
super.
Schamhaare. Ja. Wir haben sehr viel Scham zwischen den Beinen.
Und wer hat diese Worte erfunden?
Ja, Männer. Ne? Und das finde ich so, deswegen finde ich das auch so schön und ich weiß nicht, ob du das auch so mitverfolgst, den Diskurs. Das war, glaube ich, als du dann so in meinem Alter warst, noch gar nicht so da, dieses Hinterfragen. Aber jetzt geht es ja ganz viel darum, auch so das weibliche Geschlecht und Geschlechtsteil in den Fokus zu rücken und sich zu fragen, wie können wir das anders bezeichnen und was ist normal und was nicht? Und es wird mehr einfach drüber geredet und auch generell weibliche Lust und Sexualität. Wie viele, und da kommen wir heute auch in einem Buch auch noch hin, Wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich, haben Frauen sich im Vergleich zu Männern so viel mehr auch geschämt fürs Lust haben oder fürs freie Fühlen, für Gedanken, die sie hatten, für Menschen, die sie geliebt haben, wie sie geliebt haben? Ich glaube, viel mehr als Männer.
Ja, das glaube ich auch ganz sicher. Und ich finde, das passt nahezu perfekt zu den beiden Büchern, die wir heute empfehlen wollen. Ich finde, es passt zu deinem massiv besser als zu meinem, aber du hast meins gelesen und ich finde, da versteckt sich die Scham, wie sie es für eine Scham gehört. Aber ich finde das trotzdem ganz gut.
Soll ich da jetzt einfach mal
reinspringen?
Okay. Also, das Buch, das du mir empfohlen hast, heißt Seltsame Blüten und geschrieben hat es ein Autor namens Donnell Ryan. Und ich falle jetzt direkt mit der Tür ins Haus. Und
das ist meine Formulierung.
Ja, okay, dann sage ich was anderes. Ich klappe den Buchdeckel schlagartig auf. Ich schäme mich ein bisschen, weil ich vermute, dass das ein gutes Buch sein könnte. Mich hat es aber ehrlich gesagt so sehr gelangweilt, dass ich nicht mal mehr weiß, ob ich die ganze Story verstanden habe.
Das finde ich großartig. Soll ich dir was sagen? Ich habe dieses Buch, du brauchst dich überhaupt nicht zu schämen, weil ich das unglaublich gut verstehen kann. Weil ich habe das in einer Phase gelesen, wo ich Muße hatte, wo ich richtig so Zeit hatte, mich in dieses Buch so ein bisschen reinzuschaffen.
Ja, hatte ich jetzt nicht so sehr, aber ich weiß gar nicht, ob es daran liegt. Ich habe auch echt überlegt, woran es liegen könnte. Vielleicht auch daran, dass du es mir vergangene Woche mit so zwei halb positiven Sätzen vorgestellt hast und empfohlen hast, dann habe ich, glaube ich, und dafür schäme ich mich auch manchmal, aber wenn nicht in dieser Folge waren, dann kann ich sagen, ich glaube, ich habe manchmal auch eine kleine Diogenes-Hürde in meinem Kopf,
ja,
dass ich bei, ich glaube, mein Diogenes ist dein Suhrkamp. Das sagst du ja auch manchmal, dass wenn ein Buch vom Suhrkamp Verlag kommt, dass du direkt so denkst, oh, das wird kompliziert. Und weil ich schon so ein paar Diogenes-Bücher gelesen habe, die mich herausgefordert haben, die vielleicht literarischer waren als andere, nicht immer, also hier, ne, so Martin Suter oder so, ist ja, liebe ich, toll, aber hier hatte ich irgendwie schon so eine kleine Einstiegshürde und habe also quasi schon nach der ersten Seite gedacht, uff, das könnte lang werden und es wurde mir dann auch lang. Anders als meine Zusammenfassung jetzt hier, ich glaube, die wird relativ kurz, auch deshalb, weil ich finde, dass man bei dieser Geschichte nur wenig verraten darf, wenn man sie noch irgendwie spannend finden möchte. Also ich bin mir sicher, hätte ich auch nur ein Deut mehr gewusst über dieses Buch, als so der Klappentext verrät oder auch als das, was du vergangene Woche gesagt hast, hätte ich gar keine Motivation mehr gehabt, dieses Buch zu Ende zu lesen. Deswegen nur das Allerwichtigste zur Grundstory. Das Buch spielt im Irland der 70er Jahre und es geht los mit dem Satz: Alles Licht verschwand aus Paddy Gladneys Augen, als seine Tochter verschwand. Alle Freude verflüchtigte sich aus seinem Herzen. Und da, bevor ich mit dem Inhalt weitermache, muss ich mal direkt kurz sagen, dieser erste Satz hat mich schon so aufgeregt. Weißt du warum?
Nee, lies ihn mir nochmal vor. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, was für ein schöner Satz.
Alles Licht verschwand aus Paddy Gladneys Augen, als seine Tochter verschwand. Alle Freude verflüchtigte sich aus seinem Herzen.
Ja.
Dieser Satz hat mich so aufgeregt, weil da ein Semikolon drin ist.
Weil da ein Komma drin ist?
Nein, kein Komma, ein Semikolon. Leute, ein Rat von mir. Wenn ihr ein Buch lest und es fängt an mit einem Satz, wo ein Semikolon drin ist, rennt.
Warum das denn?
Das Semikolon ist das unentschlossenste Satzzeichen der Welt. Was ist das?
Semikolon,
das ist kein Komma,
du,
das
ja,
ist
kein Komma.
Punkt.
Wie nennt man das bei uns im Deutschen?
Semikolon.
Aber Semikolon ist das nicht ein Komma?
Nein, Semikolon ist ein Komma mit einem Punkt drüber, wo ich mich immer schon frage, was fange ich denn damit an? Ich habe es jetzt dir vorgelesen wie zwei Sätze.
Ja, das ist natürlich Quatsch.
Das ist totaler Quatsch und das zeigt dann schon, okay, das werden hier Schachtelsätze und die kommen dann auch, also um das vorwegzunehmen, diese Sprache in dem Buch ist auch was mich ein bisschen gebremst und abgeschreckt hat. So ein bisschen angestaubte Wortwahl, vielleicht liegt es auch an der Übersetzung, auf jeden Fall für mich nicht sehr zugänglich. Aber zurück zum Inhalt. Hilfe. Paddy Gladney und seine Frau Kit haben ihre Tochter Moll verloren, beziehungsweise ist sie vor 5 Jahren einfach verschwunden. Und keiner weiß, was mit ihr passiert ist und ob sie überhaupt noch lebt. Die Eltern sind verzweifelt, die Suche läuft immer wieder ins Leere, bis Moll plötzlich wieder auftaucht, gesund auf den ersten Blick. Aber dann wird klar, Sie schweigt über das, was sie erlebt hat in den 5 Jahren in ihrer Abwesenheit, will nichts sagen, will auch irgendwann nicht mehr mit zur Sonntagsmesse, was sie früher immer gemacht hat. Und dann steht irgendwann auch noch die Polizei bei den Gladneys vor der Tür. Ein Fremder sei in der Stadt aufgetaucht, sagt der Beamte, ein Engländer und dann auch noch ein Schwarzer. Skandal, Skandal, großes Aufsehen im Dorf, denn dieser Mann sucht nach Moll. Das ist die Ausgangssituation. Und ab da erfahren wir dann Stück für Stück, was dieser Mann mit ihr zu tun hat und warum Moll mit Anfang 20 so plötzlich einfach weg ist. Das geht langsam, langsam, langsam. Also es braucht wirklich Zeit. Oh Gott.
Ich würde am liebsten sagen, können wir die Folge nochmal machen und ein anderes Buch nehmen, weil ich unterbreche dich nur ganz kurz.
Jetzt wird ein positiver Satz kommen als nächstes.
Ja, trotzdem sage ich, ja. Ich glaube, dass du in vielem Recht hast und dass ich dieses Buch einfach gern gelesen habe, weil ich Irland mag. Vielleicht hat es damit was zu tun. Auch.
Weil ich habe mich gewundert, weil ich dachte, das ist eigentlich kein Christine-Drive, der hier drin ist. Also was ich dann wirklich interessant fand, war hinten raus, wie sich das Ganze auflöst. Deswegen meine ich auch bloß nicht verraten, was da passiert. Ja. Was leider auch ein bisschen diese Scham mit einbezieht, deswegen kann man da vielleicht auch nicht so ganz offen drüber reden, aber sie spielt eine Rolle auf vielen Ebenen. Ich glaube, man kann sagen, dass es viel um Religion und um Glaube geht.
Also es geht um Scham, also Scham vor Gott, vor der Jungfrau Maria auch. Da kommt viel Kirche in diesem Ding, manchmal zu viel. Und wenn einem dann wirklich auch noch die Jungfrau Maria übel mitspielt, ist das sowieso ganz schlecht. Aber diese Scham, die versteckt sich ja in dem Buch. Und das finde ich, also die Scham, um die es mir ging. Mhm. Und das fand ich ganz geschickt gemacht, dass du erst mit der, als sie das erste Mal davon gesprochen hat, dachte ich, was meint sie, dass sie, sie fühlt sich mit ihrem Körper nicht wohl. Und dann dachte ich, sie onaniert und findet, dass das eine Sünde ist, aber es ist was ganz anderes.
Es ist was anderes.
Und man denkt gut.
Bei der Hälfte der Geschichte, es hätte sich jetzt alles aufgeklärt und man weiß, warum sie abgehauen ist, weil sich dann halt alles auch rund um diesen Alexander, diesen Mann klärt, bis dann irgendwann alles so einsickert im Kopf und man checkt, mit dem hat es gar nicht so viel zu tun.
Genau.
Aber da müssen wir jetzt wirklich aufhören, weil sonst nimmt man, aber ich weiß nicht, ob man jetzt so viel Lust hat, das Buch zu lesen, nachdem jetzt...
Also ich habe keine mehr.
Wenn du es nicht mal verteidigst jetzt hier. Aber also Sexualität spielt eine Rolle, Rassismus spielt eine Rolle, Tod, Trauer. Und das, glaube ich, was hier diese Langsamkeit reinbringt, das war vielleicht vom Autor so als Tiefgründigkeit gedacht, kann auch vielleicht funktionieren, wenn man in der richtigen Stimmung ist, wenn man in Irland vielleicht irgendwie sitzt und 2 Wochen Zeit hat und nichts anderes im Schweigekloster ist und wirklich Entschleunigung möchte. Mich hat das echt runtergezogen.
Ja, ich bin ja sonst, würde ich ja mit allem, was ich habe, verteidigen. Hier mache ich es nur ganz schwächlich, weil ich muss gestehen, dass ich vorher was über den Autor gelesen habe, bevor ich das Buch gelesen habe. Und da hat er in einem Interview erzählt, dass sein erstes Buch, das hat er bei 47, ich meine, das wird dir in die Karten spielen, das hat er bei 47 Verlagen angeboten und alle haben es abgelehnt. Das ist nicht dies.
Und das hat dich dann dazu
bewegt? Nein, das ist nicht dieses Buch, sondern irgendein Verlag hat es dann genommen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Er wurde 2-mal für den Man Booker Prize nominiert. Das ist der höchste
Literatur. Mit dem hier?
Nee, nicht mit dem hier. Okay. Aber der hat vorher Bestseller geschrieben. Ja. Und das hatte ich gelesen. Und er war Newcomer des Jahres. Er wurde unter die 12.
Er auch?
Ja, ach, guck mal.
Er auch Newcomer.
Willst du den Preis zurückgeben? Und dann dachte ich, das wird schon was sein, ja. Und dann habe ich mir den schön gelesen. Das ist, guck mal, das ist auch zum ersten Mal jetzt in fast 50 Folgen, dass ich dir eigentlich zustimme.
Ja, das, also ehrlich gesagt, wie du es mir vergangene Woche schon angeteasert hast, war, da hast du ja auch gesagt, seltsamer Titel, finde ich übrigens auch. Was ist das für ein Titel? Seltsame Blüten.
No
auch clue. Jetzt, auch nach dem Lesen. Ich versuche ja sonst immer überall irgendwas rein zu interpretieren, aber hier stehe ich echt und denke mir so, verstehe ich nicht. Und das Einzige, was passt, seltsame Blüten, ist ein seltsames Buch. für mich würde es nicht empfehlen.
So, oh Gott, jetzt haben wir das aber richtig.
Aber eine Sache fand ich richtig, richtig gut. Und zwar so gut, wie ich es bisher, glaube ich, bei keinem der Bücher, die wir hier hatten, gesehen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob es in deiner Ausgabe auch so ist, aber ganz vorne drin, noch vor der ersten Seite, noch vor der Widmung, gibt es so eine Art Content-Warnung. Die würde ich gerne einmal vorlesen, weil das ist so, wie ich es perfekt gelöst finde, wie die es hier gemacht haben. Da steht auch ganz klein gedruckt, nur so in der Mitte der Seite: Im Roman, der in den 70er Jahren in Irland spielt, berichtet eine der Figuren von rassistischen Zuschreibungen, die einer sensiblen Sprache nicht angemessen sind, die aber dazu benutzt werden, die Wahrnehmung und den Sprachgebrauch sowie die Haltung Einzelner in dieser Zeit zu beschreiben und bloßzustellen. Sie können in der deutschen Übersetzung weder ersetzt noch abgeschwächt werden, ohne diese Intention ad absurdum zu führen. Und das meinte ich auch letztens mit, als wir da über Indianer und das Z-Wort und so gesprochen haben. Sowas vorne drin lässt mich viel besser verstehen, warum dann da so ein N-Wort oder ich weiß gar nicht, was es jetzt hier genau ist in dem Buch, warum das drinsteht. Es wird in einen historischen Kontext gesetzt. Es wird gesagt, Verlag und Autor und Übersetzung ist klar. Das geht eigentlich so nicht, aber die Geschichte kann nicht funktionieren, wenn wir das weglassen. Deswegen, das wollte ich, um eine positive Sache zu sagen, nochmal nennen. Und im Prinzip ist das auch die perfekte Überleitung zu dem Buch, was ich dir empfohlen habe, weil da wäre es mir wichtig, dass wir so eine kleine Content-Warnung an dieser Stelle machen, weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, vor allem Frauen gibt, die Erfahrungen gemacht haben, die dazu führen, dass sie ein Problem damit haben, Geschichten zu lesen, in denen es um Vergewaltigung geht, um sexuelle Gewalt geht, um sexuellen Missbrauch geht und deren Folgen. Und einfach, damit wir frei über dieses Buch reden können, würde ich das einfach gerne an dieser Stelle einmal sagen. Falls das bei euch so ist, dann skippt am besten jetzt die Besprechung dieses Buches, weil das ist der absolute Kern dieser Geschichte und es ist auch sehr brutal.
Das ist es. Scham heißt das Buch, geschrieben von der französischen Autorin Inès Bayard. Und der Anfang dieses Buches nimmt das Ende vorweg. Und ich finde ihn so drastisch, dass ich ihn gerne vorlesen möchte. Dem kleinen Thomas war keine Zeit geblieben, das Kompott aufzuessen. Seine Mutter hatte ihm nicht die geringste Chance gelassen. Das Gift hatte sich so schnell im Blut ausgebreitet, dass er vor seinem Tod nicht lange leiden musste. Nur Maries Körper war immer noch aufrecht, fest gegen die Stuhllehne gedrückt, ihr Kopf nach hinten gekippt. Sicher hatte sie darum gekämpft, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Laurent hatte zuerst serviert bekommen. Beim Anblick der drei bleichen, am Tisch erstarrten Körper hätte sich kaum jemand das herzliche Lachen vorstellen können, das noch Sekunden vor der Tragödie das Zimmer erfüllte. So fängt dieses Buch an. Das ist ein brutaler Einstieg in eine Geschichte, die auf den folgenden knapp 200 Seiten nicht weniger brutal und drastisch beschrieben wird. Es fängt alles himmelblau an. Laurent und Marie, beide um die 30, er Anwalt, sie Vermögensberaterin bei einer Bank. Sie leben in Paris. Nichts trübt ihre heile Welt, kein Drama, keine Krise, im Gegenteil, es ist alles perfekt. Dann heißt es im Buch, eine Liebe, die ausreicht, nicht mehr nur an sich selbst zu denken. Sie planen also eine Bilderbuchfamilie, Marie soll schwanger werden. Und dann bricht der nackte Horror in ihr Leben ein. Marie wird vergewaltigt von ihrem Chef im Auto. Er hatte ihr angeboten, sie nach Hause zu fahren. Er droht ihr, sie und ihren Mann beruflich zu vernichten, privat natürlich auch, sollte sie ihn anzeigen. Und sie schweigt. Keiner erfährt, was passiert ist. Nicht ihr Mann, nicht ihre Schwestern, nicht ihre wirklich fürsorglichen Eltern. Das ist wirklich auch auf der Seite eine perfekte Familie. Aber die Scham, die Marie empfindet, ist schier übermächtig. Und da gibt es eine Stelle im Buch, die fand ich sehr beeindruckend. Da wird sie so beschrieben. Die Scham, die jede Frau von Anfang bis Ende ihres Lebens nicht loslässt. Immer ist es dasselbe. Die Scham vor dem Körper, der nicht perfekt, nicht rein ist, der von der allgemeinen Moral missbilligt wird. Der Körper, der leidet, der stöhnt, sich krümmt, blutet, sich verändert, heranreift, zunimmt und abnimmt, das ganze Leben lang penetriert, geschwängert. im Französischen, und das fand ich sehr spannend, heißt der Roman Le Malheur du Bas. Und wenn das jetzt von mir ein bisschen ungelenk übersetzt ist, dann würde ich das übersetzen mit das Unglück da unten.
Ja.
Und dass es von Beginn an das Unglück der Frauen ist, dass sich ein Mann da unten alles mit Gewalt nehmen kann. Und Marie fragt sich, ob diese Vergewaltigung die Rache des Schicksals an einem zu einfachen, einem zu perfekten Leben ist. Und ihr wird bewusst, dass sie sich bislang in ihrem Leben nie wirklich behaupten musste, also dass sie sich nie gewehrt hat und es auch diesmal nicht tun wird. Warum sie sich niemanden anvertraut, den Vergewaltiger nicht anzeigt, ist es die Angst davor, dass sie verlassen wird von ihrem Mann, dass sie sich so fürchtet, ihre emotionale und materielle Sicherheit, die sie mit ihrem Mann Laurent hat, einfach aufzugeben, dass eben alles sich komplett verändern wird. Es vergehen Tage, es vergehen Wochen, es vergehen Monate und die Scham wird abgelöst von Hass, von Wut, von Zorn, die in ihrem Innern lodern und irgendwann von nackter Panik, denn Marie ist schwanger und sie ist sicher, sie ist schwanger von ihrem Vergewaltiger. Auch wenn sie mittlerweile wieder mit ihrem Mann schläft, gegen ihren Willen, aber dieser Wille ist nur in ihr drin. Und den äußert sie nie. Und sie schläft mit ihrem Mann voller Ekel und voller Scham. Und das ist wirklich brutal, wie das beschrieben wird. Sehr drastisch. Und ich möchte da hier auch gar nichts zitieren, weil ich finde, das kann jeder selbst lesen oder aufhören zu lesen, wenn er das nicht mag. Der kleine Thomas kommt zur Welt und Marie behandelt diesen Kleinen wirklich wie einen Fremdkörper. Und das zu lesen, das fand ich unglaublich verstörend. Das ist auf so eine stille Art brutal gewesen, dass ich das kaum aushalten konnte. Der Familie, ihrem Mann fällt natürlich Maries Veränderung auf, aber sie erklären sich das mit der Schwangerschaft und dem Baby und all dem Neuen, was jetzt da ist. Nichts wird wieder gut und am Ende hält Marie es selbst nicht mehr aus. Sie vergiftet ihren Mann, sie vergiftet das Kind und sich selbst und sie vergiftet sie mit einem liebevoll gekochten Abendessen. Also die zwei von den dreien haben keine Ahnung, als sie sich dahingesetzt haben.
Und das ist, also es klingt jetzt, als würdest du die ganze Geschichte erzählen, tust du auch, aber das ist ja von Anfang an klar.
Genau.
Und das ist kein Spoiler, weil es darum nicht geht in diesem Buch, sondern um alles dazwischen, was du jetzt eben nicht zitierst und die Entwicklung dieser Figur und wie sie mit dieser heftigsten Scham und diesem Horror, dem Ekel, der Verzweiflung, der Wut, dem Hass auf alles Männliche eigentlich irgendwann umgeht.
Und es steigert sich eigentlich von Seite zu Seite und dieses Himmelblau rutscht relativ schnell in ein Tiefschwarz ab, ja, wo so zwischendurch so Zornesflammen. Also wirklich, es ist sehr, sehr beeindruckend. Diese Autorin hat in einem Interview gesagt, sie habe nichts dagegen, wenn man ihren Roman als brutal bezeichnen würde. Und das ist ja wirklich, als wolle sie beim Schreiben, habe ich gedacht, mit ihren Worten auch Gewalt ausüben. Und es hat mich geschmerzt, diesen Roman zu lesen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn empfehlen möchte, aber kritisieren möchte ich ihn auch nicht, weil ich mit einer Kritik, ohne es zu wollen, vielleicht auch all jene Frauen verhöhnen oder verletzen könnte, die sowas Ähnliches schon mal erlebt haben, also die eine Gewalt gegen sie, eine Vergewaltigung erleben mussten. Und meine Bedenken bei diesem Buch sind eigentlich auch nur sprachliche Natur. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bitte dich einfach mal mir zu sagen, warum dich dieses Buch so beeindruckt hat. Du hast es ja, klar, der Titel liegt nah, wir reden über Scham, aber du hast es ja nicht nur deswegen empfohlen.
Nee, ich habe das schon ganz, ganz lange zu Hause liegen. Ich glaube, das ist 2018 in Frankreich rausgekommen, war dann auch auf der Longlist für den Prix Goncourt, den wichtigsten französischen Literaturpreis. Und seit 2020, als es dann bei uns rauskam, liegt es bei mir zu Hause. Und irgendwie habe ich noch ein Buch gesucht für Marokko, als ich jetzt alleine da war, habe das mitgenommen, ohne tatsächlich zu wissen, wie heftig dieses Buch ist. Und dann habe ich das auf meiner Strandliege in Marokko fotografiert, habe es gerade mitgenommen, habe es fotografiert und geschrieben, jetzt das oder so. Und dann habe ich eine Flut von Nachrichten bekommen. Das liest du am Strand? Was machst du denn da? Pack dieses Buch weg, das wird dich den kompletten Urlaub runterziehen. Und war dann schon vorgewarnt und dann hat mich das so eingesogen und weil ich dann da auch einfach den Raum hatte, da nicht durchzuhetzen, sondern das ganz langsam und ohne Druck zu lesen, war ich so tief beeindruckt von einer 25-jährigen Autorin, die hat das mit 25 geschrieben, dieses Buch, zu lesen, wie sie Worte findet für was, wofür so viele Frauen auf dieser Welt einfach keine Worte finden. Und ich habe auch dieses Interview, glaube ich, gelesen, was du zitiert hast, in dem sie sagt, das muss brutal sein, weil das Thema und das, was diese Frau erlebt in dem Buch, einfach brutal ist. Wie soll ich denn Brutalität darstellen ohne einen brutalen Text? Und was mich auch so beschäftigt hat, ist, wie sie natürlich damit umgeht, wie eine unschuldige, 100% unschuldige Frau etwas begeht, was dann doch ihre Schuld ist, dass sie nämlich sich selbst und zwei andere Menschen umbringt, wie sie sich so entwickelt, wie sich ihre Gefühle entwickeln, aber auch wie ihr Umfeld einfach gar kein Empfinden dafür hat, was in dieser Frau vorgeht. Und ich glaube, das ist so häufig so. Also der Mann, der ist ja wirklich so kein schlechter Mensch, aber da hat man das Gefühl, er merkt, es verändert sich was mit seiner Frau, aber solange sie hin und wieder mit ihm schläft, ist eigentlich alles gut. Und auch die Schwester, ne, an einem Punkt, das kann man glaube ich auch sagen, erfährt sie ein bisschen mehr von dem, was passiert ist, aber fragt da gar nicht nach, sondern sagt nur die ganze Zeit, du musst es deinem Mann sagen, du musst es deinem Mann sagen. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz häufig ein riesiges Problem ist, dieses Schweigen aus Scham, aus Angst, aus Demütigung, aus so vielen Gründen und dann ein Umfeld, was auch vielleicht Anzeichen nicht erkennt. Und auch deswegen finde ich dieses Buch so wichtig. Und das ist jetzt natürlich, hier sind wir jetzt bei der ganz großen Scham. Ne? Da sind wir weg von, ich habe mal jemandem bei einem Preis das und das gesagt oder ne, so, ich wusste nicht, was der höchste Berg von NRW ist. Das hier ist halt Scham Hardcore.
Ja, ich habe mir, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich gegangen ist, es ist unglaublich spannend, auch dieses Buch, weil man selbst, es drängt einen selbst, diese Frau zu ihrem Mann hinzubewegen und zu sagen, erzähl es ihm. Damit löst sich ganz viel auf und dann kann möglicherweise noch was heilen. Und das passiert
ja,
eben
das?
Nicht. Ja, das Gefühl hatte ich. Hattest du nicht?
Nee.
Ich hab, oder sag's deinen Eltern, sag's deiner Mutter, aber nimm dieser unglaublichen Last ein bisschen des Gewichts. Mhm. Ja.
Ich glaube, ich kann das verstehen insofern, als dass sie ja auch an einer Stelle beschreibt oder sagt, dass wenn sie das, egal wem sagt, ab da ist sie das Opfer für die anderen. Ab da ist sie die vergewaltigte Frau. Und es geht ja in diesem Buch auch ganz viel um dieses heile Welt. Wir zeigen nach außen hin die perfekte Fassade, das Himmelblau. Und wenn es schwarz ist, dann holen wir drei Töpfe Himmelblau und streichen das drüber. Und dann ist wieder Himmelblau und das Schwarz ist einfach weg. Bis sie es halt einfach durch diesen nackten Horror, wie du es richtig genannt hast, das einfach nicht mehr überdeckt kriegt. Und das ja so herausbricht auch aus ihr, dass sie verwahrlost, das Kind verwahrlosen lässt und einen ganz, ganz tiefen Hass hat, der dann dazu führt, dass sie das tut, was sie tut. Und dieses Buch, als das rauskam, wurde ganz oft verglichen mit Dann schlaf auch du von Leila Slimani, die ja dieses Buch geschrieben hat über eine Nanny, die Kinder umbringt. Und das funktioniert genauso mit der Klammer.
Anfängt, ne? Genau, du weißt also, am Anfang schon, was passiert und erfährst dann im Laufe des Buches, warum es passiert.
Das löst natürlich eine absolute Beklemmung aus, wenn man weiß, da wird ein Mord passieren und man weiß auch von wem und wie. Und dann springt man nochmal zurück und erlebt den ganzen Weg dahin. Ich glaube, auch diejenigen, die dann Schlaf auch du gut fanden, könnten dieses Buch hier auch gut finden. Ich finde das hier aber nochmal drastischer und krasser.
Das ist es auf jeden Fall. Und ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich mit meiner sprachlichen Kritik.
Was ist denn die sprachliche Kritik?
Es gibt eine Stelle, da sind sie noch ganz glücklich, alles ist wunderbar und sie beschließt innerlich, jetzt ist es Zeit, schwanger zu werden und ich würde gerne schwanger. Und dann sagt sie ihm das.
Also da sind wir noch bei Himmelblau.
Da sind wir noch bei sehr Himmelblau. Und dann sagt sie ihm das beim Essen und dann fällt ihm ein Stück Fleisch aus dem Mund. Überrascht von der Neuigkeit ist er ganz blass geworden. Daran hat er nicht gedacht. Zumindest hatte er keine Zeit, sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Stille macht sich breit. Maries Atemzug setzt aus, sie wartet auf seine Antwort, um wieder durchatmen zu können. Laurent lächelt, steht auf und küsst sie mitten auf den Mund. Mein Liebling, Ja, ich will. Natürlich will ich ein Kind mit dir. Maries Körper entspannt sich, unermessliche Erleichterung und Freude durchströmen sie. Sie hat sich noch nie so unbeschwert gefühlt. Jede Faser ihres Wesens ist berauscht. Der Druck fällt endlich von ihr ab. Sie hat es Lust, über die Dächer von Paris hinauszuschreien, ihre Eltern anzurufen, ihre Schwester, ihre Kollegin, ihre Kunden, um ihnen die große Neuigkeit zu verkünden, noch bevor sie überhaupt schwanger ist. An diesem Abend werden sich Laurent und Marie, nachdem sie das Kalbsfrikassee genossen haben, eng umschlungen, voller Begeisterung für ihre Pläne schlafen legen.
Ich weiß, was du meinst.
Weißt du, und das ist dann so, das ist eine solche Fallhöhe zu dem, was anschließend passiert. Ich habe mir überlegt, ob sie das vielleicht bewusst macht, damit man wirklich auch selbst diesen, den empfindet man ohnehin, aber diesen Schock, dass der auch anhält. Das sind so ein paar Formulierungen, wo ich so denke.
Weißt du was, ich glaube, was da auch ein bisschen mit reinspielt? Französisch-Deutsch-Übersetzung, weil während du gerade gelesen hast, also ich kannte die Stelle und wusste auch ziemlich genau, wie die endet mit diesem eng umschlungen Einschlafen, so das hatte ich noch gut vor Augen. Ich habe es, während du es gerade gelesen hast, so ein bisschen mit übersetzt ins Französische und so, oui chérie, mais bien sûr, ne, das ist irgendwie so, ja, hat nochmal einen anderen, die können ein bisschen kitschiger sein, die Franzosen, ohne...
Weil die Sprache einfach romantischer ist.
Ja, ohne, genau, dass es in sowas Billiges abrutscht, und im Deutschen fehlen uns, glaube ich, manchmal die Gefühle zwischen den Worten, um sowas, das wirkt dann schnell so platt. Aber ich glaube, das hat sie total bewusst gemacht, das vielleicht auch noch ein bisschen rosa, noch ein bisschen in das Blau, noch ein bisschen rosa rein zu mixen, damit Schwarz noch krasser reinknallt danach.
Also mir war das ein bisschen zu viel Farbe. Also vor allen Dingen von der hellen Farbe. Ich weiß ehrlich gesagt, aber du hast es vorhin am Anfang schon sehr gut gesagt, ich weiß ehrlich nicht, ob ich das Buch empfehlen sollte oder nicht. Ganz ehrlich.
Ich würde es empfehlen. Ich glaube, mir hätte total geholfen, diesen Podcast vorher zu hören und dann so ein bisschen, also gar nicht jemanden zu haben, der mir sagt, lies es oder lies es nicht. Das müssen wir ja hier auch gar nicht, sondern wir sagen einfach unsere Meinung und ihr guckt dann, was ihr damit macht. Ich weiß halt, und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei der Goldenen Blogger-Verleihung kam eine Frau zu uns und hat mir gesagt, Mona, ich warte drauf, dass ihr Charme besprecht, weil ich habe gesehen, du hast das gelesen und ich hoffe, ihr besprecht das bald, weil das Buch so viel mit mir gemacht hat. Und ich glaube, dass allein für diejenigen, die es gelesen haben, dass ihr gut ist, wenn man mal drüber spricht. Und alle, die jetzt denken, ja, es ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, aber auf einer Ebene, wo ich aushalte, da auch richtig tief rein zu gehen, ist das was. Und eben für alle, die sich mit dem Thema weibliche Scham auf dem höchsten Niveau und mit sexueller Gewalt in irgendeiner Art schon beschäftigt haben oder beschäftigen wollen, ist falsch. Aber zu sagen, es ist eine spannende Geschichte, ist auch irgendwie falsch. Es fühlt sich vieles bei diesem Buch nicht so richtig an, wenn man es einordnet. Aber ich hoffe, es ist so, wie wir es erklärt haben, irgendwie rübergekommen, was
ja,
es ist.
Ja, also so wie du es erklärt hast, ist es gut. Ich habe zwischendurch, also bei den vielen Rezensionen, die ich dann auch dazu gelesen habe, hieß es immer wieder auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte. Ich finde, das spielt eine Rolle, aber eine relativ geringe Rolle in diesem Buch.
Findest du?
Ich finde schon. Natürlich will sie... Also wird sie vergewaltigt und sie will es nicht. Aber und es ist ihr Vorgesetzter und sie traut sich nicht, sich zu wehren. Aber das ist, ja, geringe Rolle ist vielleicht falsch. Aber ja, es
was,
ist,
wenn denn nicht das steht im Zentrum des Ganzen? Also ohne das wäre ja ihr Leben weiterhin vielleicht einfach himmelblau. Das ist ja alles, was ihr Leben zerstört hat und ihr Leben beendet.
Ich meine das, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn ich an MeToo denke, denke ich an Weinstein und an all denen, die dafür hoffentlich in den Knast gehen. Das ist so persönlich, dass es für mich von dieser MeToo-Debatte fast weggerutscht ist.
Aber ich war, also diese MeToo-Debatte, das ist vielleicht auch ein Problem, dass sie irgendwann so ein bisschen abstrakt geworden ist. Aber dass da natürlich alles reinfällt von, man sitzt bei einem Chef im Büro und der guckt ein bisschen zu lange auf die Brüste oder jemand fasst dich an oder pfeift einem hinterher. Also das ist ja eine ganz weite Range. Oder halt dann wirklich bis, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, passiert hier. Es hat ja auch richtig Verletzungen danach und so. Es ist wirklich auf die brutalste Art und macht auch Dinge mit ihr, die sie noch nie vorher gemacht hat. Also so richtig heavy. Ja, das fand ich schon, hat viel mit mir gemacht, das Buch. Ganz viel.
Also ich wusste, dass es dieses Buch gibt. Ich habe es nicht gelesen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es gerne im Radio besprochen hätte. Mhm. Also weil so wie wir das jetzt machen, wir können uns viel Zeit nehmen und wir können Argument und Gegenargument abwägen. Aber das im Radio zu besprechen, ist schwierig. Vielleicht ist es auch meine Scham, das zu besprechen. Also mich da wirklich drauf einzulassen.
Oder vielleicht ist es auch einfach okay.
So, gutes Schlusswort. Eine Frage, zwei Seiten.
Und da haben wir eine Nachricht bekommen von Felicitas, die die Nachricht selber mit Feli unterschrieben hat, was ich einen sehr süßen Spitznamen finde. Und sie schreibt, liebe Mona, liebe Christine, seit ich jede Woche euren Podcast höre, gehe ich wieder viel häufiger in Buchhandlungen und stöbere durch die Neuerscheinung, aber auch durch andere Regale. Ich lebe in Berlin und habe es mir zum Ziel gemacht, in diesem Jahr so viele verschiedene Buchhandlungen zu besuchen wie möglich.
Das ist eine schöne Idee.
Schön, ne? Dabei fällt mir immer wieder auf, wie unterschiedlich Buchhandlungen sind und dass ich mich in einigen viel wohler fühle und mehr Bücher finde, die ich mag, als in anderen. Geht euch das auch so? Und was macht für euch eine gute Buchhandlung aus? Liebe Grüße, Feli.
Tolle Frage, finde ich.
Voll ganz süß. Schön. Immer so eine Buchschnitzeljagd. Also, wenn man jetzt in einem kleinen Dorf wohnt, so in meiner Heimatstadt, da wäre ich übermorgen durch mit der Buchhandlungstour. Aber Berlin oder jetzt auch so Köln oder so, das kannst du ja super machen.
Das finde ich auch toll.
Ja.
Ich finde Buchhandlungen gut, wo sie dich in Ruhe lassen.
Ein Hoch auf die Buchhändlerin.
Nein, wo, das bedeutet ja Gespür von dem Buchhändler und das haben sie. Wenn du einfach an den Tischen stehen kannst und blättern kannst und wenn du mal länger als 3 Minuten stehst, nicht gleich einer kommt und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und ich glaube, Buchhändler haben ein gutes Gespür wirklich dafür,
wann gute Buchhändler,
wann sie kommen können und sagen, suchen Sie was Bestimmtes oder, also als ich noch nicht Buchempfehlerin war, habe ich mich geschämt, in Buchhandlungen zu gehen und dann hat jemand gesagt, haben Sie das und das schon gelesen und das hat er 3-mal gefragt, da musste ich 3-mal Nein sagen und da war ich wieder als Nichtleser enttarnt und das war mir unheimlich peinlich. Also so Buchhandlungen finde ich, finde es auch toll, also das sind halt die großen, die Nichtinhaber geführten, wo du sitzen kannst und lesen kannst, das finde ich schön.
Es gibt auch kleine,
genau.
Die dann so, auch in Berlin, das weiß ich, wo es dann irgendwie eine Kaffeemaschine gibt und 2-3 Tische und dann kann man sich da hinsetzen und es lädt so ein, einfach zum Verweilen. Aber ich habe das total gefühlt, was sie geschrieben hat, dass man manchmal irgendwo reinkommt. Ich habe das auch mit Klamottenläden. Manche Geschäfte laden einen einfach mehr dazu ein, da zu sein und andere nicht. Und genauso ist es bei Buchhandlungen auch. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr schön, wenn ich mit einem Blick sehe, da liegen nicht die Bestseller Top 1 bis 20, sondern da hat sich eine Person wirklich Zeit genommen und ihr, so wie wir es hier auch machen, ihren eigenen Buchesprit auf einen Tisch gelegt. Also wenn ich eine Buchhandlung hätte, da würde ich wirklich auch Backlist dahinlegen und so ein bisschen vielleicht thematisch sortieren oder mal ein bisschen was anderes machen als alle anderen oder jetzt als die Großen, die ja einfach als große Ketten dann schon das auch alle irgendwie ähnlich machen mit den großen Regalen und so. Das würde ich machen und ich würde versuchen, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht nicht so klug ist, weil es mehr Platz wegnimmt, ich würde versuchen, so viele Cover zu zeigen wie möglich. Weil Cover führen einfach dazu, dass man sich mehr treiben lässt, als wenn du so, also ich habe lieber 50 Bücher, bei denen ich das Cover sehe, die gut kuratiert sind, als 500 in einem Regal, die von A bis Z sortiert sind. Darüber steht Romane, Fiktion, Fantasy, Sachbuch. Da verliere ich mich schnell, weil ich dann nur die Buchrücken sehe und so nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll.
Ich kenne eine Buchhandlung, da gibt es so Tische von jedem einzelnen Buchhändler.
Und
dann steht der Name dabei, da steht das Alter, der Familienstand, Kinder oder so und wie lange jemand schon dabei ist.
Hä, wo ist die? Ist die in Köln?
Ja, die ist in Köln.
Echt?
Ja.
Können wir den Namen hier sagen?
Nein.
Okay, ich dann gleich.
Ja, und das ich dann gleich. Und ich glaube ja wirklich, wenn ein Buchhändler dir einmal ein gescheites Buch empfohlen hat, also gescheit bedeutet, was dir richtig, richtig gut tut, wo du richtig Lust gehabt hast zu lesen, dann macht der danach nichts mehr für dich falsch. Also du vertraust dem und dieses Vertrauen ist Gold wert. Also du hast mir auch vertraut und ich habe dir trotzdem seltsame Blüten empfohlen.
Ja, und trotzdem verzeiht man dann und beim nächsten Mal freue ich mich wieder. Und das ist, glaube ich, auch das, was Buchhandlungen gut macht, wenn da eine Seele drin steckt. Zum Beispiel mag ich total diesen Trend, auch in großen Ketten, dass Buchhändlerinnen und Buchhändler auf so kleinen Zetteln ihre Rezension, so eine Mini-Rezension da dran schreiben. Wenn da ein Buch steht und ich sehe Svenja R., Buchhändlerin 42, ja, sagt, das war das schönste Buch für mich in diesem Frühjahr, das ist fast so wie, ich stöbere durchs Internet und lese mir Rezensionen durch, nur hier weiß ich irgendwie noch mehr, es ist eine echte Person, die sich viel mit Büchern beschäftigt.
Ich mache ja eine Buchsendung mit einem Buchhändler und der hat mir jetzt ein Buch empfohlen in der Sendung und das hatte ich auch zu Hause liegen und das heißt Das Fenster zur Welt und da ist vorne so, sind so Ornamente drauf und ich habe so gedacht, oh nee, und dann habe ich einfach mal im Netz nachgeguckt und die Buchhändler haben sich überschlagen und dann denke ich, Buchhändler machen einfach keine Fehler. Die haben ein gutes Gespür, also für das, was geht. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Mainstream, aber das ist egal.
Ja, weil sie halt auch die Erfahrung haben und auch Rückmeldungen bekommen, wenn Leute dann wiederkommen und sagen, boah, das war so toll. Ja. Oder sie sehen ja auch, was gut weggeht, was gut gekauft wird. Aber ich möchte auch in einer Buchhandlung, ich habe schon den Anspruch, dass dann nicht nur die wirklich meistverkauften Bücher der letzten 2 Wochen liegen, sondern auch was fernab davon. Sonst brauche ich da nicht hingehen. Sonst gucke ich einfach online, Spiegel Bestseller und dann bestelle ich mir das.
Ja.
Aber sich so treiben zu lassen durch so eine Buchhandlung und zu sehen, da macht jemand was Besonderes, das finde ich super.
Das finde ich auch schön.
Und ich würde an dieser Stelle total gerne aufrufen, weil ich, also bei Insta vor allem, immer wieder Fotos bekomme von Buchhandlungen, die uns als Rubrik in ihrer Buchhandlung etabliert haben. Das Schönste, was ich gesehen habe, das habe ich dir auch sofort geschickt.
Toll.
Im Saarland ist das eine Buchhandlung, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht verwechsel. Die haben die Bestsellerregale, Spiegelbestseller. Ich poste das bei mir auf meinem Account, wenn die Folge hier rauskommt. Spiegelbestseller und daneben ein 2-Seiten-Regal neben dem Bestseller. Und da stehen einfach die Top-Bücher unseres Podcasts, die die Leute aus der Buchhandlung gut fanden. Ich war vollkommen und weg. Also wenn ihr eine Buchhandlung kennt oder eine Buchhandlung habt und es gibt einen 2-Seiten-Tisch, ein 2-Seiten-Regal, eine 2-Seiten-Kiste, eine 2-Seiten-Liste, dann schickt uns das mal und dann bastel ich das mal zusammen. Also Super. Das ist natürlich die größte Ehre der Weltgeschichte und freut uns wahnsinnig. Das macht eine gute Buchhandlung aus.
Genau so sieht es auch aus. So, jetzt nächste Sendung, nächstes Glück. Und wir haben das Thema Veränderung, was ein wirklich gerade oberspannendes Thema bei mir ist. Und ich möchte dir ein Buch empfehlen, das ich eigentlich sehr, sehr aktuell finde. Verbunden mit der Frage, was wäre eigentlich, wenn sich etwas schlagartig für alle verändern würde, wenn der Traum von der ewigen Jugend wahr würde, wenn man einfach nicht mehr älter wird und das nicht erst in 100 Jahren soweit ist, sondern genau jetzt, 2024. Und Maxim Leo, der bekannte Autor, hat sich genau eine solche Geschichte ausgedacht. Wobei ausgedacht ist eigentlich schon fast falsch, denn sie hat einen sehr realen Hintergrund, dass sich die Zellen erneuern können und wie man das unterstützen kann. Dafür hat schon vor, glaube ich, 15 Jahren oder so ein japanischer Wissenschaftler den Nobelpreis für Medizin bekommen. Wir werden jung sein, heißt dieses Buch von Maxim Leo. Keine Utopie, sondern gar nicht mal sehr nahe Zukunft, sondern Gegenwart.
Das ist auch ganz neu. Also es ist ein aktuelles Buch, ne?
Es ist ein ganz aktuelles Buch, genau.
Ich freue mich drauf, weil ich habe das Cover vor Augen. Da ist so eine Sanduhr, aber mit Wasser vorne drauf, so rot. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es klingt wahnsinnig spannend. Und natürlich will ich dann von dir auch wissen, ob du die ewige Jugend...
Ja, das will ich doch von dir auch. Die Frage habe ich mir doch schon aufgeschrieben.
Ich empfehle dir ein Buch, das ein bisschen älter ist, aus dem Jahr 2020. Es war da eins meiner Lieblingsbücher in dem Jahr. Und ich habe nicht verstanden, warum dieses Buch dann nicht auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis gekommen ist, weil ich es so besonders und cool fand und finde. Das Buch heißt Hawaii und ist von Shihan Acha. Es hat nichts mit dem Pazifischen Ozean und Hawaii und Sonne, Palmen, Meer zu tun. Im Gegenteil, es geht um Kemal, der eigentlich von einer großen Karriere als Fußballstar in der Türkei geträumt hat. Dann baut er aber Mist, verletzt sich und muss zurück in seine Geburtsstadt Heilbronn. Also es ist ein erzwungener Neuanfang eines jungen Menschen, der Träume hatte und sich plötzlich gescheitert wiederfindet in seinem alten Leben, das sich aber verändert hat im Vergleich zu der Zeit, als er vorher da war.
Ich finde den Titel großartig schon. Hawaii.
Ja, total gut.
Hawaii und Heilbronn.
Hawaii und Heilbronn.
Passt.
Same, same, genau. Ja, genau. Weißt du übrigens, wofür ich mich schäme? Und ich sage das jetzt hier, damit ich es angehe jetzt und ändere. Ja. Ich bin wirklich schlecht in diesem unsere Bücherliste bei Insta weiter fortführen. Ich hänge hinterher. Ich habe ja dieses Highlight da, mit, wo ich eigentlich immer jede Woche teilen wollte, das sind die Bücher zum Thema. Ich glaube, die letzte Folge ist unsere Live-Folge aus Koblenz oder so. Deswegen gelobe ich, schäme mich dafür. Ich gelobe Besserung. Und wenn ihr jetzt diese Folge hört und auf meinen Kanal geht, dann werdet ihr da eine vollständige Liste wieder vorfinden. Und ich sehe alle Nachrichten, die ich bekomme. Mona, kannst du das vielleicht aktualisieren? I will. Ich hab's auf dem Schirm.
Und ich möchte dir auch sagen, wofür ich mich schäme. Weil ich eben gelogen habe. Und das aber so eine Notlüge war. Die Buchhandlung, die Buchhändler mit den Namen und dem Ganzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo sie ist. Ob sie in Köln ist oder ob sie irgendwo in einer anderen Großstadt ist. Oder ob sie, da habe ich eben die ganze Zeit angestrengt drüber nachgedacht, ob sie in Maastricht ist. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Buchhandlung.
Ah, die in der Kirche meinst du?
Die in der Kirche, ob es da ist.
Ah.
Aber zu sagen, die ist in Köln, ja, und ich sag dir nachher, das war einfach, ich dachte, oh scheiße, wo ist diese Buchhandlung?
Aber das ehrt dich total. Siehst du, schon aber wieder sowas gut, dass man dann hinterher nochmal drüber spricht, weil jetzt kannst du rausgehen und musst dich nicht mehr schämen.
Ja, aber es war komisch, es war mehr als eine kleine
Scham.
War eine komische Situation.
Aber auch so eine Situation kennt ja jeder, wo man irgendwie was sagt und man denkt, warum habe ich das jetzt gesagt, jetzt komme ich aber irgendwie nicht mehr raus. Christine Westermann kommt da raus und klärt es einfach auf.
Nicht immer, ich habe irgendwie feuchte Achseln.
Ja, ich auch, aber es ist auch warm hier heute. Ja, ne?
Es ist warm, ja.
Ja.
Aber vielleicht hat es was mit Scham zu tun, dieses komische Thema.
Nicht. Also falls ihr die Buchhandlung kennt, in Köln, in Berlin, in Maastricht oder irgendwo auf dem Dorf, dann schreibt uns und schickt uns die 2 Seitentische. Da freuen wir uns. Nächste Woche Veränderung.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.